Meine zentrale Behauptung heißt, das, was die Europäische Union ihr Flüchtlingsproblem nennt, das besteht aus nichts anderem als aus den Konsequenzen jener Lage, die die Weltmächte in den Heimatländern dieser Leute selbst angerichtet haben. Diejenigen, die hier das Grenzregime gegen die Flüchtlinge ausbauen und Fluchtbewegungen auch auf dem afrikanischen Kontinent im Keim ersticken wollen, die, behaupte ich, sind dieselben, die die Lage in Afrika hergestellt haben, deren Auswirkungen in Lampedusa, in jedem Flüchtlingscamp in Nordafrika, aber auch in den hiesigen Wohnbaracken, wo Flüchtlinge untergebracht werden, zu besichtigen sind. Natürlich sieht das die europäische Ausländerpolitik ganz anders. Wenn Sie oder Ihre wissenschaftlichen Schönsprecher, die sich mit den Ursachen des Elends befassen, Ursachen ermitteln, und das tun sie auch, sie fragen auch schon mal nach den Ursachen des Elends, dann kommen da ganz andere Sachen raus. Da kommt zum Beispiel raus, es wird die Unfähigkeit dieser afrikanischen Staaten und ihrer Völker benannt, die Unfähigkeit, die vom Westen geleisteten Hilfen so einzusetzen, dass das Land sich mit seinen natürlichen Reichtümern selbst entwickeln kann. Das ist so eine Behauptung, Selbstschuld. Zum Zweiten wird regelmäßig, ihr kennt das, auf die korrupten Regierungen verwiesen, die jeden erreichbaren Dollar, jeden erreichbaren Euro aus Rohstoffverkauf in die eigene Tasche stecken, statt, so heißt dann die Fortsetzung dieser Schuldzuweisung, industrielle und Infrastrukturprojekte wie Straßenbau, Bildung, Medizin anzuleiten. Sie verweisen auf Naturkatastrophen, verweisen also darauf, dass an vielem Elend wirklich nur die Natur schuld ist, Missernten hervorbringt und so weiter. Oder es werden den Leuten dort demokratische Unreife, zum Teil basierend aus atavistisch, also primitiven religiösen Lebensformen angeprangert. Primitiven Lebensformen, die jeden rationellen Umgang, habe ich in einer dieser Theorien noch gelesen, jeden rationellen Umgang mit technischem Gerät, das ihnen dort als Hilfe zur Selbsthilfe geliefert wird, untergraben, weil sie das alles für Teufelszeug halten. Überdies, letzte Theorie, wird behauptet, das Bevölkerungswachstum, das unkontrollierte Bevölkerungswachstum sei dort schuld. Naja, eine Sache kann ich auch noch erwähnen, es werden immer die Stammesfehden zitiert, die dort ausbrechen, und behauptet, diese ethnisch motivierten Fehden, die aus der Natur ihrer Stammeszugehörigkeit resultieren, die würden vor allen Dingen auch dann zu Bürgerkriegen führen und Verwüstung und Vertreibung anrichten. Man muss jetzt auch aufmerken, bei diesen, es gibt noch mehr Theorien, ich lasse es mal dabei, bei diesen Theorien, die ganz klar als Schuldzuweisungen zu identifizieren sind, werden Phänomene genannt, fehlende Industrialisierung, korrupte Regierungen, Kriege zwischen Stämmen und so weiter, die überhaupt nicht von der Hand zu weisen sind. In der Tat, das gibt es dort, das ist dort alles zu besichtigen. Nur wird der Anteil des kapitalistischen Westens an eben diesen Phänomenen und den damit einhergehenden Elend sorgsam unterschlagen. Die von ihnen zusammengetragenen Ursachen des Elends münden regelmäßig in die Darstellung einer Lage, mit deren Entstehung sie selbst nichts zu tun haben wollen. Allenfalls in der Variante kann es mal hochkommen, dass sie sich selbstkritisch bezichtigen, etwas unterlassen zu haben, selbstkritisch sich bezichtigen, diese Lage nicht rechtzeitig erkannt zu haben, um dort rechtzeitig gegenzuwirken. Also, was nachzuweisen ist, ist, diese Phänomene gibt es, aber die Verantwortlichen für ihre Entstehung und das damit verbundene Elend sind die westlichen Mächte. Das will ich jetzt im Einzelnen durchführen. Ich fange mal so an. Dass die Flüchtlinge, die hier anlanden, aus Gegenden kommen, wo ihr Überleben in Gefahr ist, wo es ihnen an Lebensnotwendigstem fehlt, das ist unbestreitbar und wird auch übrigens von niemandem bestritten. Doch warum ist das so? Warum fehlt es dort so großen Teilen der dortigen Bevölkerung an Lebensnotwendigsten? Die erste und simple und im Prinzip gar nicht so simple Antwort heißt, weil es ihnen an Geld fehlt. Das ist deswegen gar keine so simple Antwort, weil man festhalten muss, Geld ist offensichtlich auch dort in den afrikanischen Staaten inzwischen flächendeckend nötig, um überhaupt an Lebensmittel oder elementare Produktionsmittel für Ackerbau und Viehzucht heranzukommen. Das hat die globale kapitalistische Weltwirtschaft in den letzten Jahrzehnten überall auf der Welt, also auch in Afrika, als Prinzip durchgesetzt. Und die nächste Frage, und warum fehlt es ihnen an Geld dort, was sie brauchen? Weil es für sie kein Geld zu verdienen gibt, ist die schlichte Antwort. Festzuhalten ist also eine eigentlich simple Diagnose. Nichts läuft in diesen Gegenden, also auch in diesen Gegenden, ohne Geld. Bloß eines läuft nicht, das Geldverdienen läuft nicht. Und wer von den dortigen Menschen überhaupt eine Verdienstgelegenheit ergattert, gehört dort bereits zu den Privilegierten dieser Gesellschaft. Und zwar völlig gleichgültig, ob die Menschen von dem Verdienten dort überleben können oder nicht. Und gleichgültig auch gegenüber dem Umstand, dass sie dort in der Regel eine Sorte von Geld, von nationalem Geld in die Hand bekommen, dessen Wert eben nicht durch eine funktionierende Nationalökonomie abgesichert ist und mit dessen Besitz folglich auch gar nicht klar ist, ob man bzw. wie viel man ihn auf den dortigen inneren Märkten kaufen kann. Wenn das so ist, dann heißt es aber umgekehrt, dass der größte Teil der dortigen auf Geld angewiesenen Menschen, die ohne Geld Quelle sind und ohne Perspektive auf eine Verdienstquelle dort existieren, zu jenem Teil der Weltbevölkerung gehören, der gemessen am, ich drücke es mal wirklich global aus, gemessen am weltweiten Bedarf des kapitalistischen Geschäfts an benutzbaren Leuten überschüssig ist. Diese Menschen gehören zur überschüssigen Weltbevölkerung. Genauer gesagt, sie gehören sogar zur absolut überschüssigen Weltbevölkerung. Was meint es absolut? Absolut meint, die sind nicht etwa wie hier Teil einer Klasse, die davon lebt, kapitalistisch benutzt zu werden, zwischenzeitlich mal ohne Arbeit ist, sich dann als Arbeitsmarktreserve auf dem Markt herumtreibt und deren Benutzbarkeit als Reserve zwischenzeitlich sogar vom Sozialstaat aufrechterhalten wird. Diese Menschen sind nicht gesellschaftlich auf den Status der Lohnabhängigkeit festgelegte Menschen, die sich auf irgendeinem nationalen Arbeitsmarkt Pfeil bieten, auf dem mal mehr oder weniger Arbeitskräfte nachgefragt werden. Nichts davon charakterisiert die Länder, aus denen diese Menschen kommen. Ihr Kreuz ist, dass sie zwar in ihren Heimatländern inzwischen den Kriterien unterworfen ist, die das Kapital an nützliche Dienste anlegt, Geld gibt es nur, wenn ihr für nützlich für mich seid. Also den Kriterien des Dienstes des Kapitals unterworfen sind, aber keinem Bedarf eines nationalen Kapitals subsumiert sind. Deswegen ist ihre Armut absolut und deswegen wird sie auch nicht als die nützliche Armut verbucht, die hier eingerichtet ist. Die Leute müssen so arm sein, dass ihnen gar nichts anderes bleibt, als täglich zur Arbeit zu gehen und da werden sie dann auch benutzt. Sie gehören also, nochmals gesagt, zur weltweiten absoluten Überschussbevölkerung. Sie sind einfach, simpel gesagt, zu viele. Übrigens werden sie auch von ihren Staaten als überflüssige, nutzlose bis störende Armutsbevölkerung abgeschrieben und deswegen sehen viele von ihnen nur den Weg der Flucht. Wohin? Ist für sie klar, ist für die Flüchtenden klar. So klar ist es der Sache nach nicht, aber für sie schon. In die Zentren des Kapitalismus. In diesen Zentren sehen sie nicht die Verursacher ihrer Not, sondern die letzte Chance, aus ihr per Arbeit, per Geld verdienen, aus der Not herauszukommen. All das war nicht immer so. Weder gab es in diesen Ländern, Zentralafrikas vor allen Dingen, nach der Aufhebung des Kolonialstatus die Unterordnung unter die kapitalistische Geschäftslogik, noch die sie heute begleitende absolute Armut. Da gab es in den 50er, 60er, 70er Jahren schon afrikanische Staaten, die vorhatten, Land und Leute für nationale Projekte, einige nannten sich damals sogar sozialistische Projekte, einzusetzen. Viele von diesen Staaten mit Unterstützung der Sowjetunion und andere als Konkurrenz dazu angelegt mit westlicher Hilfe. Doch beides, die Hilfe der Sowjetunion und die Entwicklungshilfe des Westens, gibt es nach der Kapitulation der Sowjetunion so nicht mehr. Die Hilfe der Sowjetunion war von heute auf morgen entfallen, aber auch jene westliche Hilfe, die immer unter dem Titel Entwicklungshilfe läuft, gab es so nicht mehr. Warum? Keine Frage. Entfallen war ja für die hiesigen Veranstalter der Entwicklungshilfe der Gesichtspunkt, den sie gegen die Sowjetunion geltend machen wollten. Nämlich mit Hilfen, diese Staaten an den Westen zu binden, um auch auf diesem Teil des Globus eine westliche Einflusssphäre gegen die sowjetischen Ansprüche zu errichten und zu sichern. Das heißt, nach der so gewandelten Weltlage stand dem globalen Siegeszug des Kapitalismus in Afrika erstmal nichts mehr im Wege. Die Staaten Afrikas waren natürlich weiter angewiesen auf Hilfe, mit der sie ihre Projekte geplant hatten, standen jetzt aber exklusiv dem Zugriff der kapitalistischen Weltmächte zur Verfügung. Und das haben die ausgenutzt. Und das haben die so ausgenutzt, wie das Resultat heute zu beobachten ist, ein vielfältiger Zerfall der afrikanischen Staaten mit den Flüchtlingsbewegungen, die das Thema sind. Ich will in vier Schritten jetzt mal kurz erklären, wie sich diese Lage mit dem Resultat absolut überschüssige Weltbevölkerung eigentlich durchgesetzt hat. Ich will das in vier Schritten, die das Prinzip charakterisieren, kurz darstellen. Ich will also keine Fallstudien machen, ich will nicht über Somalia und Kongo oder Angola reden, sondern ich will was Prinzipielles in vier Schritten erläutern. Nach dem Crash der Sowjetunion waren die meisten Länder und sind es übrigens noch für den westlichen Bedarf allein als Rohstoffländer interessant. Doch da ist Folgendes zu bemerken. Damit aus einer besonderen geologischen oder klimatischen Ausstattung einer Gegend ein Rohstoffland wird, das für das Produzieren in den kapitalistischen Metropolen interessante Rohstoffe liefern kann, bedarf es dort vor Ort technologischer Mittel zur Prospektion dieser Rohstoffe, zur Förderung und zur Verarbeitung, aber auch der Mittel für Transport, Auslieferung und so weiter. Aber genau über diese Mittel, die auf dem Stand der Produktion, die auf dem Weltmarkt die Preise der Waren definiert, entspricht, verfügten die Staaten dort weder technisch, technologisch noch finanziell. Das heißt nichts anderes, als dass, um aus Naturressourcen dort vor Ort brauchbare, weltmarktgängige Waren, Rohstoffwaren zu machen, bedurfte und bedarf es übrigens heute immer noch, einerseits der kapitalistischen Privatunternehmer, die mit ihrem Know-how vor Ort die Sache in die Hand nehmen, und auf der anderen Seite bedarf es westlicher Kredite, mit denen die afrikanischen Staaten den westlichen Kapitalen ihre Geschäftsbedingungen vor Ort finanzieren sollten. Infrastruktur in erster Linie. Das heißt, es fand statt, das ist meine erste Behauptung, die Subsumption von Land und Leuten unter das Interesse des Westens an kapitalistisch verwertbaren Rohstoffen statt. Und das bedeutet Reichtum für diejenigen, die diese Rohstoffe abtransportieren, für die kapitalistischen Länder. Und für die afrikanischen Staaten hieß das rigorose Plünderung ihrer Ressourcen. Mein zweites Argument. Diese Sorte Ausplünderung hat Voraussetzungen. Ich will mich jetzt mal nur mit denen befassen, die für das Thema hier interessant sind. Und die heißen, es musste und muss weiterhin den westlichen Konzernen freier Zugang zu den entsprechenden Gegenden in diesen Staaten für Abbau, Transport und so weiter garantiert werden. Und diesen freien Zugang sicherten in der Tat die Staaten mit ihrer inneren Gewalt vor Ort. Und zwar so, dass in der Tat nur das Interesse der abtransportierenden kapitalistischen Privatunternehmer zählte. Und das hieß freier Zugang rücksichtslos gegenüber der dort vor Ort lebenden Bevölkerung. Das heißt nichts anderes, als diese Bevölkerung, die dort in den Gegenden lebte, mit ihren überkommenen Lebensverhältnissen für die neuere einreisenden Lebensverhältnisse Rohstoffabtransport überhaupt nur negativ, das heißt als Störung bestimmt war. Leute mussten weg, wo westliche Firmen nebst Infrastruktur Platz brauchte. Das muss jetzt mal festgehalten werden. Wo so ein Staat der dritten Welt seinen Staatsreichtum allein daraus zu beziehen versucht, dass er sich als Rohstoffland für den Kapitalismus zurechtmacht, da ist das gesamte Staatsvolk nicht Ressource für den Staat, sondern in der Regel nur noch Störung, nur noch hinderlich für das fremde ökonomische Interesse, an dem dieser Staat, der einheimische Staat, partizipieren will. Entsprechend wurde die Bevölkerung behandelt, das weiß man auch zum Teil. Das heißt, sie wird aus ihren herkömmlichen Lebensräumen vertrieben. Und wenn sie aus den herkömmlichen Lebensräumen vertrieben wird, dann sind die damit gegebenen, vorhandenen ursprünglichen Subsistenzmöglichkeiten zerstört. Von denen sind sie dann einfach getrennt. Die ihnen zur Verfügung stehenden vorindustriellen Lebensformen wurden aber nicht nur Von denen wurden sie nicht nur vertrieben, sondern die wurden zum Teil auch durch die Art und Weise, wie dort produziert worden ist von den Kapitalisten, vielfach vergiftet, verwüstet, übrigens im wahrsten Sinne des Wortes, durch Wasserraubbau zu Wüsten gemacht. Und dann wurde die daran hängende, ärmliche, ursprüngliche Subsistenz für das eigene Überleben dieser Menschen einfach vernichtet. Das ist zum Beispiel vieles von dem, was in den westlichen Ursachenforschungen als Naturkatastrophen behauptet wird. Mein drittes Argument. Über dieses Ausplünderungsinteresse und die damit einhergehende Trennung der Bevölkerung von ihrer ursprünglichen Subsistenz wurden die Bevölkerungsmassen in diesen Ländern regelmäßig, der Prozess ist noch gar nicht abgeschlossen, neu sortiert. Und die Sortierung fand genau nach den Kriterien statt, die ihre Brauchbarkeit bzw. Nichtbrauchbarkeit auswies. Eine ganz kleine Minderheit, naja, klar, wird gebraucht auf den Plantagen, in den Minen oder beim Transport oder als Soldateska für die Regierung, die immerhin mit Gewalt sicherstellen musste, dass das, was der Westen dort wollte, auch störungsfrei funktioniert. Heutzutage läuft zum Teil so, dass einige Staaten, China an erster Stelle, sich Ländereien sichern, das sogenannte Landgrabbing, dort Großplantagen machen und ihre Bevölkerung, die Arbeitsbevölkerung mitbringen. Die haben nämlich bei sich inzwischen selbst so viel an Bevölkerungsüberschuss, der in China nicht beschäftigt werden kann, den bringen sie einfach mit und lassen ihn dort auf den Plantagen arbeiten. Ein anderer Teil der Bevölkerung ist da, der große andere Teil der Bevölkerung ist dafür nicht brauchbar. Der sortiert sich ebenfalls nochmal ganz neu durch. Der nicht dafür nicht gebrauchte Teil. Ein Teil davon wurde auf eine ganz neue, getrennt von ihrer alten Subsistenz, auf eine ganz neue Subsistenz, also Selbsterhaltungsökonomie, festgelegt. Das heißt, in den wenigen ökonomischen Zentren der Länder sammelt sich ein Teil dieser Vertriebenen, um sich irgendwie ein paar Kröten durch Dienste, Kleintransport vor allen Dingen, aber auch andere Herrschaftsdienstleistungen für die herrschende Elite zu verdienen. Das ist ein Teil. Dazu gesellt sich eine ganz neue Gruppe von Verarmten. Und zwar die, um ihre alte Existenz dort als Handwerker, Kaufleute, Kleinproduzenten gebrachte Bevölkerungsschicht. Diese Menschen, kleine Handwerker, kleine Kaufleute, kleine Produzenten von Lebensmitteln, sind nämlich dort inzwischen konfrontiert worden mit der anderen Seite der Gesetze des Weltmarkts. Zum Abtransport von nationalem Reichtum von dort kommt nämlich inzwischen aus den kapitalistischen Ländern der Import, nicht zuletzt von Lebensmitteln. Dies deswegen, aus zwei Gründen. Erstens deswegen, weil die hiesigen Produzenten von Lebensmittelüberschüssen, die subventionierten Großagrarier, Afrika als Markt für ihre Überschüsse, die manchmal von Abfall gar nicht mehr zu unterscheiden sind, entdeckt hatten. Mit diesen subventionierten Produkten aus der hiesigen Agrarindustrie konnte natürlich nach Masse und Preis keiner der dortigen Kleinproduzenten mithalten. Sie gingen ein. Aber es gibt noch was anderes, noch einen zweiten Grund dafür. Es haben nämlich tüchtige westliche Entwicklungshelfer diese Kleinbauern vor Ort, die zunächst mal wirklich erstmal nur für sich und für eine kleine Region um sich herum Lebensmittel produziert haben, die haben sie zu dem, was Cash-Crop-Produktion ist, angehalten. Cash-Crop-Produktion heißt Produktion für Bargeld. Bargeldfrüchte heißt es übersetzt. Was haben sie gemacht?